Uniradio Konstanz.
Hey und hallo zur neuen Uniradio-Folge. Ich bin Sarah und heute hier mit...
Hallo, ich bin Lara. Ihr kennt mich noch aus dem Herbst, da war ich auch schon mal zu hören. Wir melden uns zurück. Vielleicht hört uns ja jemand in der diesjährigen Klausurenphase. Gefühlt hat das Jahr jetzt erst angefangen und schon ist man wieder im Stress. Wie ist es bei dir?
Ganz schlimm. Heute wird auch ein super langer Tag. Ich bin, glaube ich, bis 6:30 an der Uni. Das wird richtig lustig noch.
Seit wann bist du schon in der Uni?
Seit 20 Minuten, aber ich hatte heute noch einen Termin und es zieht sich schon ein bisschen länger.
Na, das geht ja noch. Ich hatte letztens eine Freundin, die hat den letzten Bus hier um 22 Uhr von der Uni genommen. Ich kann mir das mit Meersburg gar nicht leisten. Da fährt der letzte Bus um 19 Uhr und mit dem Fahrrad fahre ich im Moment bei dem Nebel auch nicht, weil, oh Wunder, es ist mal wieder Nebel in Konstanz.
Ja, richtig weit kann man sehen. Ich habe es auch, meine Mitbewohnerin, ich habe, gestern war ich schon ein bisschen früher daheim, ich wollte nicht lernen. Und dann kommt sie so um 9:30 von der Uni erst. Und ich war so, wo warst du noch? Warum kommst du erst jetzt? Und sie meinte so, ja, sie war jetzt bis jetzt an der Uni. Und ich war so, wow.
Gut, kommt natürlich voll drauf an. Ne? Jeder hat irgendwie so einen anderen Lernrhythmus. Ja, und ich kann auch besser abends lernen, aber ich würde, glaube ich, auch nicht bis 10 Uhr lernen. Aber wenn es nicht anders geht. Ich finde, also meine Klausurenphase dieses Jahr geht. Ich sehe das jetzt einfach entspannt. Hihi.
Noch machbar.
Apropos Nebel, ich will da nochmal drauf zurückkommen. Ich starte nämlich direkt auch mit meinem eigenen Beitrag in dieser Folge. Und zwar habe ich ein Interview gemacht, bereits im letzten Jahr, im Dezember. Ich habe nämlich im Herbst, also nochmal ein Stück davor, Nathan Egel kennengelernt, einen Künstler. Und der hat in Meersburg eine Ausstellung gestartet und der war bei mir im Café ziemlich oft. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich manche Zuhörer noch an meine Folge von dem Herbst, Gedanken an der Siebträger. Da hatte ich so ein bisschen über Kunst generell gesprochen und das war auch schon ein bisschen in Bezug auf Nathan Egel. Und dann dachte ich mir, warum nicht mit ihm einfach mal einen Beitrag machen, ein Interview machen. Und ich bin jetzt mal dazu gekommen, den zu schneiden. Und ich habe einfach mit ihm so ein bisschen darüber geredet, wie ist das so, Künstler zu sein und wie kam er dazu, in Meersburg eine Ausstellung zu machen. Ich meine, Meersburg kennt jetzt, meine Oma kennt Meersburg so. Alle Leute über 40 kennen Meersburg, meine Freunde kennen es nicht, nur durch mich jetzt. Und dachte mir, warum macht ein Künstler da jetzt eine Ausstellung? Aber er hat mir das ein bisschen erzählt und ich fand es einfach cool, weil ich schaue sehr zu Leuten auf, die so irgendwie ihre Bestimmung in der Kunst gefunden haben und so ihr Ding machen und zeichnen. Ich weiß nicht, bist du so am Zeichnen oder so?
Ich versuche ein bisschen künstlerisch aktiver zu sein. Vielleicht ein bisschen malen, ein bisschen zeichnen, ein bisschen kritzeln. Hauptsächlich sammle ich immer so kleine Tickets oder Sticker oder so Flyer, wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen war und versuche, die dann so eine Collage zusammenzustellen. Und dann habe ich so am Ende so ein Buch, wo ich so durch die Seiten blättern kann und mich so ein bisschen zurückerinnere, was ich eigentlich alles gemacht habe. Das finde ich immer sehr süß. Sonst komme ich tatsächlich nicht wirklich dazu, mich kreativ auszuleben, aber...
Nathan hat dazu was richtig Schönes gesagt. Ich finde, es passt ganz gut, dass man einfach mal abschalten sollte. Mir fällt das immer sehr schwer, deswegen mache ich im Moment auch keine Kunst, weil ich nicht abschalten kann. Aber was ihr jetzt auf jeden Fall tun solltet, ist anschalten und meinen Beitrag hören.
Ich glaube, für viele ist es ästhetischer Müll.
Uniradio Konstanz.
Erinnert ihr euch noch an die Folge Gedanken an der Siebträger aus dem Herbst, als ich mir beim Arbeiten im Café die Frage stellte, wie unterschiedlich Menschen Kunst wahrnehmen und wie meinungsbehaftet das ist? Kurze Zeit darauf, im Dezember, habe ich beschlossen, ein Interview mit dem Künstler Nathan Egel zu halten. So gesehen einen zweiten Teil des Gedanken an der Siebträger, nur dieses Mal im direkten Austausch mit einem Künstler. Zu Anfang sollte erwähnt sein, dass das folgende Interview mein erstes Interview dieser Art war. Ich hatte mir im Vorfeld bereits einige Interviews angehört, mir überlegt, was euch Zuhörende denn interessieren könnte und was auch mich an dem Künstler sein und an Nathan Egels Person interessiert. Im Verlauf stellte ich ihm meine breit gefächerten Fragen und bekam noch breiter angelegte Antworten. Als Nathan mich fragte,
das waren alle deine Fragen?
Zeigte mir mein Tonrekorder eine Aufnahmezeit von 1 Stunde 45 an. Ich denke also, dass das folgende Interview doch einiges zum Kunstschaffen an sich und der derzeitigen Ausstellung von Nathan Egel, Ein Waldes Echo, im Meersburger Neuen Schloss und Mauracher Wald beantworten wird.
Ach, lass uns doch loslegen.
Nathan Egel lernte ich im Spätsommer 2025 kennen, während ich im Café arbeitete. Er war gerade nach Meersburg gekommen und mit jedem Espresso Lungo, den er bestellte, lernte ich mehr über die Gründe seines Daseins.
Er konzipierte zusammen mit befreundeten Kunstschaffenden eine Ausstellung. Ein Waldes Echo in Kooperation mit dem neuen Schloss Meersburg und der markgräflich-badischen Familie. Beschrieben wird die Ausstellung als Erforschung des Echos als vielschichtiges Phänomen, als Wiederholung, Spiegelung und Impuls, der durch Raum und Zeit wandert. Es ist eine im barocken Schloss Meersburg ausgestellte Sammlung an Siebdrucken, die in Farben und Motiven zwar changieren, aber alle den Wald in abstrakter Form wiedergeben. Mit interaktiver Musik, Schattenspielen und den Elementen Holz, Glas, Wachs und Leinwand sowie Spiegelflächen entsteht ein Labyrinth, welches die Besuchenden zum Erforschen und Wahrnehmen auffordert. Am 4. Oktober 2025 wurde die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet, welche ich besuchte und welche mich dann auf die Idee brachte, ein Interview mit Nathan aufzunehmen. In dieser Folge schaue ich darauf zurück und gebe in Ausschnitten wieder, was Nathan mir erzählte. Zum Einstieg und zum Verstehen seiner Person stellte ich mir die Frage, wie Nathan Egel überhaupt mit der Kunst in Berührung kam.
Genau, also ich fasse das mal kurz zusammen. Ich habe auf meinem Nacken eine Nummer 7 tätowiert, weil ich das siebte Kind bin von 8. Ich bin in einem sehr großen Haus aufgewachsen. In unserem Haus gab es 2 Flügel, 2 große Musikzimmer, in denen teilweise parallel geübt wurde oder vielmehr auch einfach musiziert wurde. Zudem hatte mein Vater ein Atelier im Haus mit einer Geheimtür, getarnt in Form eines Schranks auf dem Dachboden. Da war ein Riesenschlüssel dran, beziehungsweise ist immer noch, ja, aber ein gusseiserner oder geschmiedeter Schlüssel mit einem schön geschmiedeten Schloss. Und dann hat man das so mit viel Lärm umgedreht. Dann ist man eine Treppe runtergegangen in eine ziemlich fantastische Fantasiewelt unseres Vaters. Und dann gab es eine Kunstbandbibliothek, die habe ich, sobald ich blättern konnte, was ich eigentlich nicht durfte, weil ich noch zu jung war und die falsch geblättert habe, bin ich da drin versunken. Jetzt in eine Kunstschule als Kind zu gehen, war mir total fremd. Bei diesen 8 Kindern, ja, haben einen dann auch natürlich enorm geprägt mit ihren Interessen. Wenn die schon 17, 19, über 20, Ende 20 dann waren, als ich in die Pubertät kam. Also da gab es natürlich einen sehr generationsübergreifenden Austausch. War auch auf 7 Schulen. Also wenn es nicht Waldorfschulen gewesen wären, wäre ich bestimmt auch von allen 7 geflogen.
Ich habe mich immer gefragt, wie ein Künstler entscheidet, dass eine bestimmte Technik sein Merkmal wird. Hast du alle Techniken einmal gelernt und dann beschlossen, Siebdruck finde ich besonders cool?
Also Siebdruck finde ich besonders cool, habe ich aber nicht über die Hochschule kennengelernt. Dieses Thema schulische Bildung war ein Desaster. Also ich bin nicht diesen traditionellen Weg gegangen. Das Medium Siebdruck ist ein eher junges in meinem Schaffen. Die Ästhetik von Tiefdruckgrafiken hat mich immer angesprochen.
Weiter stellte ich mir die Frage, ob es für Künstler immer ein Konzept braucht, um anzufangen mit Kunst. Wie war das bei dir?
Für mich geht das Ganze automatisch los. So. Ich habe einfach große Freude dran, etwas zu füllen. Ja? Und meistens entstehen dadurch Geschichten. Eine weiße Fläche ist immer viel Potenzial, oder?
Würdest du dir selber einen konkreten Stil zuordnen? Oder hast du überhaupt konkrete Vorstellung, wie so ein Werk am Ende aussehen soll?
Ja, durchaus. Also vor allem in der Grafik. Also wenn du eine Grafik anfertigst, dann bereitest du die ja vor und entscheidest dich für Farbverläufe, Farbgebungen der einen und der anderen Ebene. Und das Konzept kann auch einfach nur Stimmung sein, Farbstimmung zum Beispiel. Auch im Museum, dieses Echo Quattro, das sind ja 4 Jahreszeiten, die ich auf diesem Papier sozusagen wie nachhallen lasse. Also dem Prinzip des Echos.
Und ob mit oder ohne Konzept, wie hast du dich entschieden, die Farbgebung zu nutzen und die 4 Jahreszeiten genau so darzustellen?
Und zwar sind diese Hintergründe, auf die das Motiv wiederum gedruckt wurde, ganz intuitiv entstanden, malerisch entstanden. Die habe ich mit dem Pinsel aufgetragen und nach vielen Überlegungen oder eher Versuchen, was wie gut miteinander harmoniert. Du hattest zwar eine Farbpalette, aber du entscheidest dich dann im Moment. Und das, würde ich sagen, ist ein sehr impulsiver Moment. Und dann kannst du halt, weil du diesem Konzept treu bleiben willst, dieses Motiv zu reproduzieren des Waldes, druckst du dann wiederum dieses Motiv mit dem Sieb drauf. Und dann aber in dem Prozess des Siebdrucks hast du wieder die Möglichkeit, impulsiv die Farben auszuwählen und hast wieder diesen malerischen Aspekt. Genau, und dann ist es natürlich auch wieder ungewöhnlich, ein Malereistück sozusagen zu reproduzieren als Siebdruck. Gewöhnlich wäre jetzt eine Fotografie zu extrahieren, ja, zu drucken. Oder mit Zuckertusche kann man sehr schön malerisch auf Siebe malen und das dann wieder vervielfältigen, was eine sehr schöne Technik ist. Aber in dem Fall war es eben das Gemälde, was abgelichtet wurde, digitalisiert, verfremdet wurde und dann wieder gedruckt wurde.
Ich hatte im Vorfeld bereits erfahren, dass Nathan für die markgräflich-badische Familie ein Gemälde anfertigte. Und bei der Eröffnungsrede der Ausstellung im Oktober erzählte der Markgraf von Baden eine schöne Anekdote zu diesem Ereignis und wie es aus seiner Sicht war. Dazu wollte ich wieder die künstlerische Sicht einfangen und fragte daher:
Wie kamst du überhaupt dazu, zu sagen, ich male jetzt für den Markgraf in den Familien?
Ah ja, es ist so, 2015 hatte ich eine Ausstellung im Kunstpalais Badenweiler, was damals ein recht renommierter Kunstverein in unserer Region war. Auf diese wurde ein Herr aus Zürich aufmerksam. Der fing dann an, mich zu fördern in einer gewissen Form, also hat mich unterstützt. Dieser Herr aus Zürich hat auch, glaube ich, geschäftliche Beziehungen einfach zu dem Haus gehabt. Genau, dieser hat dann dieses Treffen arrangiert. Wir haben uns gut verstanden und ich wusste auch nicht wirklich, auf was ich mich einlasse. Also es war, ich bin ja kein geschulter Porträtmaler gewesen, sondern ich hatte halt einfach Bock, Sachen zu machen. Ich stand da, also meine Bedingung war ja dann, okay, ich mache ein Gemälde von euch, aber ich möchte es spannend gestalten. Ihr dürft es nicht sehen, bis es fertig ist. Und wenn es euch nicht gefällt, dann verbrenne ich. Ich habe mich also wirklich ins Elend gearbeitet, kam an meine Grenzen, weil ich wollte ein Gemälde schaffen, was nicht gefällig ist, jetzt nicht einfach nur schön ist, was ich eh nicht kann, aber was auch irgendwie die fiesen Seiten unserer Zeit ein bisschen zeichnet und ja, Familie inmitten dessen eigentlich. Und so hat sich dann so ein geballtes symbolisches Gemälde gebildet. Ja, das war eine unglaublich spannende Zeit. Ich finde es sehr beeindruckend, dass sie ja, sich damit, ich würde nicht sagen identifizieren konnten, sondern dass sie sich auf diese Art von Malerei und Darstellung eingelassen haben. Das hängt bei denen privat.
Nachdem ich nun also von Nathan erfahren hatte, dass er mit der markgräflich-badischen Familie eine sehr gute Beziehung pflegt, stellte ich mir die Frage, wie es dazu kam, die Ausstellung im Meersburger Museum zu halten und nicht im Schloss Salem.
Der Markgraf von Baden war diesem Projekt aufgeschlossen und hat das eben vermittelt, dass das womöglich einen Raum findet. Die Ländereien haben für mich einfach einen Spielraum dargestellt und somit habe ich diese Frage gestellt, ob es nicht kombinierbar wäre. Ich meine, ich habe nach einem spannenden Austausch gesucht und der spannende Austausch zwischen diesen Räumen, zwischen dem gebildeten Raum, welcher mal irgendwo abgetragen wurde und aufgebaut wurde und somit auch wieder jetzt ein Raum in den Wald gebaut wurde, welcher wahrscheinlich auch irgendwann wieder abgetragen wird.
Nathan Egel aber nimmt seine Ausstellung mit einem Thema zur Natur, mit bunten Farben, modernen Spiegeln und spannender Holzplanenkonstruktion und setzt sie in ein barockes Umfeld. Stuck an der Decke, Schnörkel, Pomp und Gold, alte Gemälde, edle Flure. Wieso?
Ich finde diesen Bruch eigentlich ziemlich passend. Also mir macht der Spaß und wenn ich mich realisiere, wo ich bin und wo die Zeit sein wird, finde ich, bin ich sehr nah am barocken Zeitalter dran. Ja, also diese Spiegel, ich will sie jetzt nicht gleichstellen mit einer Skulptur, die so kunstvoll behauen ist, sondern sie gibt dir eine Reflexionsfläche für dich selbst als Betrachter in dieser Zeit, in der du dich befindest. So, und dann kommt noch eine richtig spannende Komponente dazu. Du hast jetzt nicht gefragt. Hast du noch eine Frage?
Nathan hatte das ganz richtig erkannt. Ich hatte nicht direkt gefragt. Aber seine folgende Erklärung gibt nochmal eine andere Perspektive auf sein Werk und hat mich nachdenken lassen, wie ich wahrnehme und mich zu einer Erkenntnis gebracht, die eigentlich ganz logisch ist. Jeder sieht individuell. Woher weiß ich denn, dass alle so sehen wie ich? Tun wir nicht, aber hört selbst.
Und zwar habe ich eine Sehstörung. Das nennt sich Snow Vision Syndrom. Das kann man sich vorstellen, wenn man das kennt, so Aura, Migräne zu haben. Das chronisch, permanent. Manchmal mehr Blitze, manchmal weniger. Manchmal, vor allem im Dunkeln, viel, viel mehr Krisselbild. Also viel mehr Weiß im Schwarz als Schwarz. Eine unglaubliche Störung, mit der man konfrontiert ist. Ja, das ist ziemlich interessant. Ich wusste nie genau, was soll ich denn damit machen? Ne? So kann man so ein bisschen in diesen Raum, in diesen Wahrnehmungsraum, von dem ich mich nicht trennen kann, kann man so ein bisschen eintreten.
Würdest du dann deinen Besuchern von der Ausstellung oder generell auch Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen?
Immer abraten.
Von was abraten?
Sie zu besuchen, nein, Quatsch.
Ihnen raten oder Ihnen mitgeben, dass man sich einfach immer auch so ein bisschen mit der Reflexion und dem Sehen an sich beschäftigen sollte. Also ist das so ein bisschen auch das Thema, was du so den Leuten mitgeben würdest?
Es ist einfach eine Einladung, betrete diesen Raum und gehe hinein, also da meine ich dann in die Konfrontation. Ja, ich würde sagen, man kann sich damit auseinandersetzen, man kann was davon vielleicht mitnehmen. Ich glaube, für viele ist es ästhetischer Müll. Ich glaube, es erfordert auch da eben eine gewisse Ruhe und eine gewisse Konzentration, um sich sozusagen auf das einzulassen, was auf mich wirkte, was ich wiederum in dieser Form als Echo widerschallen lasse.
Als wir fast am Ende des Interviews angelangt sind, kommt Nathan nochmal zurück auf Kritik von einer Journalistin und beantwortet eigentlich doch recht schön meine Frage, indem er sagt, jeder könnte Künstler sein, denn wir sehen uns selber.
Zum Beispiel, ich lese immer wieder kein Anzeichen vom Künstler im Selbstporträt. Jeder guckt sich selbst an in diesem Spiegel. Wo ist denn da die Frage? Ich meine, in dem Fall hätte jeder der Künstler sein können. Die Spiegelbleche kanten lassen und aufbauen lassen und drauf rumhauen, das kann ja jeder. Ich habe halt meinen Namen runtergesetzt, weil ich habe es gemacht. Du selbst bist der Künstler, weil du malst da drin. Je nachdem, wie du dich hinstellst, sieht die Umgebung anders aus. Du bewegst mit deinem Kopf den Pinsel sozusagen. Und somit erlaube ich mir, das Ganze eben Selbstporträt zu nennen.
So, Nathan. Und jetzt abschließend noch eine Frage. Hast du denn einen Rat, wie man selber zum Künstler wird?
Also Gekritzel hin oder her. Gibt ja mega cooles Gekritzel. Und Fanbase hin oder her. Gibt viele talentierte Leute, die keine Fanbase haben. Das macht ja Kunst nicht aus. Und es macht vor allem nicht den Künstler oder die Künstlerin aus. Du bist es entweder oder du bist es nicht. Das ist ja nichts, was man lernen kann. Ich glaube, in dem Prozess kannst du ganz, ganz viel lernen. Und es ist, glaube ich, sehr schön, wenn du dich entwickelst. Ich glaube, wenn es jetzt einfach nur um die Tätigkeit geht und man Hemmungen haben sollte, der Tätigkeit nachzugehen, dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, abzuschalten. Also abzuschalten, was mache ich hier gerade? Sondern, wenn es geht, einfach beginnen. Das ist, ich würde sagen, zu vergleichen mit Stricken oder zu vergleichen mit Kritzeln beim Telefonieren. Ich finde, das ist eigentlich die schönste Art und Weise zu malen.
Abschließend stelle ich mir die Frage, was kommt nun? Wie sieht die Zukunft aus? Wir haben nun gehört, wie er überhaupt zur Kunst kam, wie das Konzept zu der Ausstellung entstanden ist oder eben auch nicht. Wir haben erfahren, wie das barocke Setting entstanden ist. Der Blick in den Spiegel, der Blick generell. Wie ist es mit einer Sehstörung? Und wie wird man Künstler? Aber was macht der Künstler nun?
Ich suche nach dem Weg, eine Autobahn zu sperren. Also ich habe mal recherchiert, es gibt auch stillgelegte Autobahnen. Ich würde nämlich ganz gerne eine Installation machen auf einer Autobahn.
Okay, aber dann temporär gesperrt?
Da darf man wohl nicht Autobahn sperren. Logisch. Und ich würde eigentlich ganz gerne mal auf der Autobahn rumlaufen. Genau. Also ich hoffe, dass ich dir irgendwann Bescheid geben kann, dass es jetzt stattfindet. Wenn du dann noch Interviews machst, kannst du dann gerne wieder ein Interview machen.
Wahrscheinlich fange ich dann erst richtig an, ja.
Alright.
So, nun weiß ich, wissen wir, etwas mehr. Natürlich hat jede Person im Kunstbereich eigene Ansätze, Ideen, Art und Weise zu schaffen. Ich für mich habe nun doch einen genaueren Einblick, wie individuell es doch wirklich ist. Um doch eine eigene Empfehlung auszusprechen, schaut euch die Ausstellung gerne mal an. Auch wenn ihr es als ästhetischen Müll empfindet, der nur ein Selfie im Spiegel mit Dellen wert ist, ich finde, es lohnt sich immer, Neues zu sehen und sich Meinungen zu bilden. Kunst darf meiner Meinung nach auch einfach der oberflächlichen Unterhaltung dienen. Oder aber, wir beschäftigen uns mit ihr. Aber das bleibt komplett uns selber überlassen. Und das ist das Schöne daran.
Uniradio Konstanz.
Wieso machst du das eigentlich?
Wenn ihr jetzt also Zeit und Lust habt, in euren Semesterferien mal einen Ausflug nach Meersburg zu machen, wenn das Wetter hoffentlich auch ein bisschen schöner wird, dann könnt ihr euch die Ausstellung von Nathan auf jeden Fall im neuen Schloss Meersburg bis Mai anschauen. Und wenn ihr Lust habt, einen kleinen Waldspaziergang zu machen, könnt ihr in den Mauracher Wald, das ist Richtung Birnau, und dort könnt ihr euch dann die Waldinstallation noch bis Oktober anschauen.
Und wenn ihr euch vielleicht vorgenommen habt, ein bisschen mehr künstlerisch aktiv zu sein, vielleicht nehmt ihr sogar Inspiration von der Ausstellung, dann ist es doch eine richtig gute Idee, sich ein paar neue Vorsätze oder Ideen aufzuschreiben und versuchen, dieses Jahr neu umzusetzen.
Hast du Vorsätze?
Ich hatte einen Vorsatz, mich weniger zu stressen. Ich habe tatsächlich in Richtung Neujahr ein kleines Ritual durchgeführt, dass ich ab dem 21., glaube ich, jeden Tag einen kleinen Wunsch verbrannt habe, der dann das Universum übernimmt. Und der letzte bleibt übrig und um den muss ich mich selber kümmern. Und übrig geblieben ist, weniger Stress zu haben. Und ich versage jetzt tatsächlich schon kläglich, weil jetzt fängt die Klausurenphase an und ich habe mir ein Monster an Lernplan erstellt. Und das wird sehr schön und sehr spannend, den umzusetzen.
Okay, was machst du, damit du keinen Stress hast? Hast du irgendwie so Rituale, dass du mal aus deinem Kopf rauskommst?
Hauptsächlich Wochenende, vielleicht einen Tag für mich nehmen, runterkommen, Haushaltsaufgaben erledigen, was sich alles angesammelt hat. Musik hören, ein bisschen tanzen, keine Ahnung, vielleicht was lesen.
Das hilft mir auch immer. Also ich habe im Moment eine Phase, ich höre nur Musik. Wer mich sieht, sieht, dass ich Kopfhörer auf habe. Irgendwie nervt mich fast schon selber, wenn man nichts mehr ohne Kopfhörer hinbekommt. Aber ich finde, Musik hilft sehr, sehr gut beim Abschalten. Ich habe dieses Jahr keine Neujahrsvorsätze. Ich habe beschlossen, dass ich das nicht mache. Ich hatte irgendwie auch nicht den Kopf dafür, mich da irgendwie besinnlich hinzusetzen. Und dann dachte ich so, ja, kann ich es auch lassen.
Ja, muss man auch nicht. Meistens werden die Vorsätze auch mal sehr hoch gestapelt und dann nach 2 Wochen lässt man es sowieso wieder fallen, weil es nicht funktioniert. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, sich kleinere Vorsätze vorzunehmen, die man leicht umsetzen kann, die vielleicht in den Alltag integriert werden können. Und Anni, Lydia und Paula haben da einen sehr schönen Beitrag zu gemacht über smarte Vorsätze fürs neue Jahr. Hört gern mal rein.
Uniradio Konstanz.
Ach Kinder, ist das gemütlich bei uns.
Happy New Year und herzlich willkommen zu unserer kleinen Runde. Wir sind Paula,
Anni
und Lydia.
Und wir wollten uns heute einfach mal zum Start in 2026 über unsere Neujahrsvorsätze unterhalten. Anni, hast du denn welche?
Ich nehme mir jedes Jahr eigentlich nur vor, im neuen Jahr glücklich zu sein und ganz viele Dinge zu tun, die mich glücklich machen. Aber ich habe keine so gezielten Vorsätze wie jetzt so mehr Sport machen oder so.
Okay, also nicht so weltveränderndes.
Nee.
Okay. Lydia, hast du welche?
Also ich habe so große Vorsätze mir geplant, also so Reiseziele, die ich dieses Jahr machen muss und auch so Sportsachen, die ich machen möchte. Zum Beispiel Kickboxen möchte ich jetzt neu beginnen.
Hast du da einen konkreten Plan oder einfach mal so?
Schon einen konkreten Plan, aber auch einfach mal so.
Okay.
Also es sind einfach nur Sachen, vielleicht so im Herbst möchte ich gerne nach Edinburgh.
Oh, schön. Ja.
Richtig nice, aber auch richtig produktive Ziele dann mit Sport.
Ja, Kickboxen, das wird auf jeden Fall eine Challenge.
Ja, aber das ist cool. Ich habe keine Vorsätze. Ich finde das immer ein bisschen stressig. Ich fange irgendwann immer im Januar damit an erst, weil zum 1. Januar bin ich meistens nicht so fit. Und dann schaffe ich das immer nicht zum 1. Januar. Aber im Januar, finde ich, kann man sich die dann irgendwann später noch überlegen und dann ins neue Jahr irgendwann starten.
Aber hast du dann mittlerweile schon welche?
Jeden Abend eine Tasse Tee trinken, weil das ist machbar. Weil ich merke immer, wenn ich mir Ziele setze, die ich so hoch pokere, oder wenn das so große Lebensziele sind, dann weiß ich gar nicht, wie ich es machen soll und fühle mich schlecht, wenn ich sie gar nicht schaffe. Und deswegen verarsche ich mich ein bisschen selber und mache mir ein Ziel, was ich halt auf jeden Fall einfach schaffen kann. Und ich trinke nicht jeden Abend eine Tasse Tee, aber so, wenn ich es schaffe, dann freue ich mich immer.
Also ich denke generell, dass so Neujahrsziele einfach nicht lange halten und man Ende April oder so schon aufgibt. Und im Dezember wirst du nicht denken, oh, im Januar habe ich mir vorgesetzt, jeden Tag eine Tasse Tee zu trinken.
Ja. Aber das ist schon machbar. Also das schaffst du schon mit der Tasse Tee.
Dann muss ich, glaube ich, meinen Neujahrsvorsatz umformulieren. Ich will so oft, wie es geht, abends eine Tasse Tee trinken. Es geht mir nicht darum, es ist blöd, wenn ich es nicht geschafft habe, sondern ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich es geschafft habe. So, ihn positiv zu formulieren ein bisschen. Aber du meintest vorhin, dass du deine Vorsätze auch manchmal ganz anders machst.
Ja, also ich habe irgendwie mehr das Ding, dass ich so fürs neue Lebensjahr, so in der Nacht zu meinem Geburtstag quasi sag, was ich im neuen Lebensjahr
in
mir
der
vornehme.
Nacht.
Ja, also ich hab jetzt, am letzten Geburtstag habe ich 23.45 Uhr, habe ich so ein Video gemacht, wo ich dann so gesagt habe, hey, für die 24 nehme ich mir folgende Dinge vor. Und dann habe ich das irgendwie fürs neue Lebensjahr so ein bisschen
überlegt. Das ist richtig süß. Ja. Hast du es angeschaut seitdem jetzt schon?
Ja, okay. Aber es ist jetzt ja nicht so viel passiert, weil ich wurde erst im Oktober 24, deswegen. Also ich habe mir jetzt für die 24 vorgenommen, dass ich die Beziehungen in meinem Leben noch mehr schätze und noch mehr irgendwie Zeit investiere und mehr pflege und generell auch mehr Ja sagen, mehr spontane Dinge machen, bisschen verrückte Dinge auch machen, weil irgendwann...
Boah, fühle ich.
Irgendwann ist man halt dann vielleicht doch zu alt, deswegen jetzt nochmal auf die Kacke hauen.
Boah, fühle ich doch, spontane Dinge immer gut.
Das ist vielleicht auch schöner, als sich einen konkreten Vorsatz zu fassen, sondern so zu sagen, ich möchte so ein bisschen die und die Lebenseinstellung für das Jahr. Aber wenn du sagst, hey, ich möchte einfach in 2026 oder in dein 24. Lebensjahr mit ein bisschen, ich möchte da vielleicht entspannter reingehen oder ich möchte positiver reingehen oder ich möchte einfach mal mehr ausprobieren, dann kannst du dich immer noch dagegen entscheiden und sagen, nee, heute habe ich keinen Bock auf irgendwas Spontanes. Aber wenn sich die Option gibt, dann hast du so im Hinterkopf, ah, das wollte ich ja eigentlich machen.
Ja, voll, ja.
So, das ist vielleicht ganz cool.
Ja. Ich möchte auch für dieses Jahr so meine Lieblingserinnerung auch aufschreiben in so einem Glas und dann am Ende des Jahres so alles angucken und dann mich zurückerinnern, was alles so Schönes passiert ist.
Das ist schön.
Das ist echt richtig schön. Hast du schon mal gemacht in den vergangenen Jahren?
Ja, ich glaube, ich habe das so 2024 oder so gemacht. Ja.
Hast du dieses Jahr schon angefangen?
Nee. Dann aber es ist jetzt Zeit.
Ja.
Ich meine, es ist jetzt noch nicht zu spät, das zu beginnen.
Du kannst diese Aufnahme jetzt da reinschreiben.
Ja, mache ich auch.
Gut, okay. Naja, vielleicht ist es generell eine Idee. Zum Beispiel, sowas ist ja ein sehr konkretes Ziel auch. Oder eine Lebenseinstellung ist ja, sage ich mal, wieder was anderes. Aber es gibt tatsächlich, ich sage mal, eine Regel oder eine Struktur, wie man Ziele sehr gut aufbauen kann. Damit das smarte Ziele sind. Ich sage einmal kurz, wofür die einzelnen Buchstaben stehen. S ist spezifisch, M ist messbar, A attraktiv, R realistisch und T terminiert. Und das Beispiel wäre jetzt, es gibt eine bestimmte Uhrzeit, um wie viel Uhr man schlafen gehen möchte. Oder in meinem Fall, ich würde gerne um 23 Uhr schlafen. Es ist spezifisch, ja, weil ich habe eine genaue Uhrzeit. Es ist damit auch messbar. Es ist attraktiv, weil ich am nächsten Morgen ausgeschlafen bin und vielleicht meine 8 Stunden Schlaf kriege, was ich persönlich sehr attraktiv finde. Es ist realistisch, weil ich eigentlich immer ungefähr um die Zeit ins Bett gehe, aber meistens halt schon erst gegen 12 und es ist nicht so eine super große Umstellung. Und terminiert meint quasi nicht so dieses, dass du dir für, ah ja, dann irgendwann mache ich das, sondern wann fängst du damit an? Wann fängst du mit deinem Vorsatz an? Oder wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ah, du möchtest Kickboxen machen, wann? Weil ja, du möchtest es machen und du hast den Wunsch vielleicht auch das Jahr über, aber ich glaube, es ist gut, sich das Ziel zu setzen mit an dem und dem Datum, passiert das dann so ein bisschen.
Ja.
Ich denke auch, dieses realistisch ist halt voll wichtig, weil wenn man einfach nur sagt, ich will mehr Sport machen oder direkt so übertreibt, so völlig motiviert, ja, hier 5-mal die Woche gehe ich jetzt ins Gym, dann kann man halt gleich sagen, naja, es wird halt eine Woche halten. Ja. Aber so mit den Kriterien ist dann schon vielleicht drin, dass es doch zumindest mal ein bisschen länger hält.
Ja, ich glaube schon.
Sind deine Ziele mit Kickboxen und so, sind die schon smart? Oder hast du da eine konkrete Zeit?
Also ich meine, die vom Hochschulsport bieten das ja an. Also ich meine schon smart. Einfach anmelden.
Ja, okay, gut.
Also ich habe heute hier schon mein Spontanitätsziel erfüllt. Ich gehe heute Abend spontan feiern.
Oh.
Und habe auch kurz gedacht, so, bleibe ich daheim? Und war dann so, ja, vielleicht nicht, aber ja, mache ich jetzt. Habe ich an mein Video gedacht, habe gedacht, so, 24 ist für Fun.
Das ist richtig gut. Aber würdet ihr so generell jetzt irgendwie euren Friends empfehlen, sich einen Neujahrsvorsatz zu machen?
Ich glaube, ich würde es eher so empfehlen, dass man, ich glaube, da geht es darum, dass man so bewusst über seine Gewohnheiten wird oder auch bewusst über die man gern hätte oder was man umstellen will. Und vielleicht muss man es nicht so strikt als Regel formulieren oder so als klaren Vorsatz, aber ich glaube, es hilft schon, sich so drüber zu reflektieren, was würde ich denn eventuell gerne machen. Und dann, man muss ja nicht hier mit mega Druck dann sagen, einmal die Woche mache ich XY, aber halt irgendwie einfach sich so bewusst drüber werden, was würde ich denn vielleicht gern in dem Jahr so angehen. Mhm. Ich glaube, das hilft schon.
Und vielleicht auch eins nach dem anderen.
Ja,
weil ich habe schon auch so das Gefühl, im Januar mich einmal neu erfinden zu müssen ein bisschen. Und neues Jahr und oh mein Gott, was wird alles passieren und wie will ich jetzt sein? Aber ich glaube, zum einen kann man sich nicht komplett selbst umkrempeln. Und ein Neujahrsvorsatz, finde ich, sollte nie, also tut er ja schon irgendwo, aber ich finde, er sollte keinen Druck aufbauen, sondern dich eigentlich mehr inspirieren und motivieren und dich dazu bringen, die Sachen, die coolen Sachen, die du dir eh vornimmst, auch zu machen. So, wie so ein Vision Board oder so. Das finde ich eigentlich fast besser. Ich mache mir zum Beispiel immer für ein neues Jahr ein Pinterest-Board eigentlich. Mhm, weil Vision Board ist mir zu viel Gebastelei, aber ein Pinterest-Board kann ich schnell machen und dann gucke ich das manchmal so an und bin so, ah, okay, das ist so der Vibe, den ich für das Jahr will. Und das finde ich ein bisschen entspannter.
Aber wird es auch so, also geht es bei dir in Erfüllung? Hast du das so in den vergangenen Jahren auch schon gemacht?
Also ich habe für 2025 ein Board gemacht. Da war viel Mate drauf, das habe ich geschafft. Also ich glaube, ich habe mir auch im letzten Jahr schon den Vorsatz genommen, jeden Abend eine Tasse Tee zu trinken. Ich hatte im Dezember einen Tee-Adventskalender. Habe ich jeden Tag die Tasse Tee getrunken. Alles im Sommer nicht, fairerweise.
Ja. Also ich glaube, wenn man halt Ziele setzt, die eben nicht Druck ausüben und vielleicht auch, dass man sagt, man widmet sich jetzt einem Bereich im Leben, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mehr Sport oder ich fokussiere mich auf meine Beziehungen oder ich ziehe mehr mit der Uni durch, aber so einen Bereich. Weil ich glaube, wenn man versucht, alles auf einmal zu machen, dann macht man es halt wirklich nicht. Aber vielleicht, wenn man halt ohne Druck rangeht und sagt, XY, diese eine Sache mache ich ein bisschen mehr bewusst, dann kann man es schon schaffen und ich glaube, dann ist auch egal, ab wann du das machst.
Das mit den Bereichen finde ich eine schöne Idee. So, weil man will ja vielleicht, ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn man sagt, ich mache nur eine Sache dieses Jahr. Aber wenn man sagt, ich gehe den Bereich so und so an, das finde ich eigentlich voll schön.
Paula, du hattest doch mal erzählt, dass du mal noch einen lustigen Vorsatz hattest.
Ja, ich hatte eher einen Vorsatz, der ein bisschen in die Hose gegangen ist. Ich habe mir letztes Jahr zusätzlich zu jedem Tag eine Tasse Tee den Vorsatz gesetzt, jeden Tag eine Karotte zu essen.
Aber warum die Karotte?
Ich glaube, weil es gut für die Augen ist. Und ich habe aktuell sehr gute Augen und das würde ich gerne beibehalten. Das Problem war, ich habe dann fleißig Karotten gegessen, auch nicht täglich, aber halt regelmäßig. Ich bin dann allergisch geworden gegen Karotten und jetzt kann ich keine Karotten mehr essen.
Das ist richtig nach hinten losgegangen.
Also das würde ich vielleicht nicht empfehlen.
Also macht euch smarte Vorsätze, wie zum Beispiel jede Woche die neue Folge von Uniradio hören.
Schaffen, ne?
Uniradio Konstanz.
Also nachdem ich dann eigentlich dieses Jahr mit keinen Vorsätzen und auch wenig Lust auf Vorsätze in das neue Jahr gestartet bin, fand ich den Beitrag richtig schön und er hat mich doch motiviert, die kleinen Dinge umzusetzen, die mir Spaß machen und die niemandem irgendwas beweisen müssen. Ich muss ja immer allen was beweisen, indem ich jeden Tag Schmuck trage, zum Beispiel Ringe. Und gerade bei dem Wetter, wo wir es davon hatten, ich habe meine Fahrradhandschuhe letztens vergessen und bin mit Ringen an den Fingern Fahrrad gefahren. Und meine Finger waren eh schon kalt. Und dann haben meine Ringe beschlossen, noch kälter zu sein.
Mhm. Auf dieses Statement verzichte ich gerade bewusst, weil meine Hände einfach viel zu kalt werden. Und es braucht ewig, dass mir wieder warm wird. Das Einzige, was gerade noch Schmuck übrig ist, bleiben Ohrringe.
Ja, nee, das Commitment kann ich nicht eingehen. Ich brauche das irgendwie. Und das bringt mich zu unserem nächsten Beitrag. Und zwar von Julia und Matthias. Die haben über die Nana X Vivian Westwood Collection gesprochen in ihrem dritten Teil von Punk, Poser und Popkultur. Und ich finde es cool. Ich kannte davon vorher überhaupt nichts. Ich kannte den Namen Vivian Westwood und ich kenne dieses typische Logo, deswegen komme ich drauf mit meinen Ringen. Es gibt ja auch diese typische Kette und diese Ohrringe mit diesem undefinierbaren Gegenstand. Die haben vorhin noch philosophiert. Ist es ein UFO? Ist es ein Zepter? Ist es ein was auch immer? Ich kannte es vorher nicht und ich finde es sehr cool.
Aber hast du sie mal angeguckt, die neue Kollektion?
Ja.
Und wie findest du sie?
Es ist nicht mein Stil, aber ich finde es cool. Da steckt schon mehr dahinter.
Typischer Vivian Westwood-Style, würde ich sagen.
Magst du ihn?
Ich kenne die Ketten mit diesem undefinierbaren Objekt und eventuell hole ich mir auch mal eine, weil ich sie ganz cool finde. Aber so bin ich nicht in diesem Preppy-Punk-Style drin.
Ich auch nicht, aber ich fand's cool, was drüber zu hören. Also viel Spaß euch beim Reinhören.
Uniradio Konstanz.
Die Knacker verstehen einfach nicht, dass wir cool sind und so. Dass wir voll Kacke finden, was die so machen und so
weiter. Ja, die Knacker haben gar keine Ahnung von Punk.
Nee, die wollen nur Zeitung lesen und Tagesschau schauen.
Was geht, Punks und Punkettes? Seid ihr bereit für einen neuen Teil von Punks Poser Popkultur? In diesem Teil geht es um neuere Entwicklungen in der Nana Vivian Westwood, ich nenne es mal Sphäre. Und danach etwas mehr zu japanischen Streetwear in Magazinen wie Street und Fruits und zu deren Verstrickung mit dem Punk und wie sie dessen Weiterentwicklung in den 90ern und 2000ern dokumentierten. Zuletzt gehen wir noch auf die frühen Ableger und Weiterentwicklung des Punks durch Pioniere wie Susie Sue ein.
Wir hatten ja in der letzten Folge bereits über die Verbindung von Punk-Revolutionärin Vivian Westwood, ihrer gleichnamigen Marke und der Manga-Reihe Nana und deren Inszenierung dieser gesprochen. Und seitdem haben sich einige neue Dinge getan. Zum 25. Jubiläum der Manga-Reihe Nana wurde im November 2025 die neue Vivian Westwood x Nana-Kollektion released, die sich konkret an den ohnehin schon sehr Vivian Westwood-lastigen Kleidungsstilen der beiden Hauptcharaktere Nana Komatsu und Nana Osaki orientiert. Die Reaktionen auf das Collab waren gemischt. Während Nana-Fans sich regelrecht auf die Kollektion stürzten, wodurch sie in kürzester Zeit ausverkauft wurde, um den ikonischen Style ihrer Fashion-Vorbilder nachzustellen oder zumindest einen kleinen Teil des Kultmangas in ihrem eigenen Kleiderschrank zu bewahren, war auf der anderen Seite die Kritik sehr scharf. Es wird diskutiert, dass die Stücke der Nana-Kollektion zu Mainstream und nicht edgy genug für die Manga-Punk-Ikonen scheinen. Nichts, wofür die beiden Nanas ihr Mietgeld verschwenden würden, schreibt ein Fan in einer Forumsdiskussion zur Thematik. Fans vermissen ihre Lieblingspieces aus dem Manga und Anime, der Schmuck hat die falsche Farbe, Gold statt Silber und die Kleidungsstücke, die zwischen 200 Euro für ein klassisches bedrucktes T-Shirt und 1500 Euro für eine Jacke, die nur grob den Stil des Mangas nachahmt, werden für ihre untypisch schlechte Qualität kritisiert.
Wir haben uns ja die Kollektion auch angeschaut, als sie rauskam und fanden die echt...
Einige Stimmen sind sich auch einig, dass die Marke Vivian Westwood nach dem Tod von Westwood niemals wieder auf denselben Stand kommen wird. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Westwood zu Lebzeiten eine Kollaboration mit Nana abgelehnt hatte, da sie es trotz ihrer Wertschätzung für den Manga für eine falsche Entscheidung für das Image ihrer Marke hielt. Aber nicht nur Nana dokumentiert den Einfluss von Vivian Westwood und Punk-Fashion auf die japanische Mode, da sich dieser auch in den Streetwear-Magazinen der Zeit widerspiegelt.
Einer der wichtigsten Streetwear-Fotografen in Japan ist Soichi Aoki, der mit seinen Magazinen Street, Tune und Fruits nicht nur wunderbar den Zeitgeist eingefangen hat, sondern ihn dadurch auch selbst stark prägte. Mitte der 80er bis Mitte der 90er zeigte er in seinem ersten Magazin Street die Streetwear als Ausdruck und Feier der Individualität. Mit Ganzkörpermomentaufnahmen fängt er die coolsten Looks der Straße ein. Hierbei beschränkt er sich nicht nur auf Tokio, sondern zeigt auch im Wesentlichen die Mode westlicher Metropolen wie New York oder London. In einem Interview mit Days 2024 erzählt er von seiner Zeit in London und seinem damaligen Eindruck von Vivian Westwood. Mitte der 80er gab es zwar nur noch wenige Punks auf den Londoner Straßen, aber der Geist des Punks hatte sich mittlerweile unbestreitbar in die Straßenmode eingeschrieben. Vivian Westwood hatte dafür natürlich den wesentlichen Beitrag geleistet und die Marke gewann zu dieser Zeit auch in Japan an Popularität. Zuerst zwar nur bei einigen wenigen Enthusiasten, die die Klamotten für hohe Preise importieren mussten, aber mit der Zeit schrieb sie sich auch dort immer weiter in die Streetwear ein. Als sie dann ihre Artikel auch in Japan selbst produzieren ließ, war sie kaum noch aufzuhalten. Später brachte er ein zweites und weitaus bekannteres Magazin Fruits heraus, in dem er sich ab 96 vollkommen auf das Stadtviertel Harajuku in Tokio fokussiert. Zu dieser Zeit fand eine regelrechte Street-Fashion-Explosion statt, die er so dokumentiert hat. Hier wurde das DIY wiederbelebt und mit bunten Farben oder mit wilden Kombinationen an Artikeln und Marken kombiniert und zu einem Ausdruck von Kreativität und Individualität vereint. Rückblickend führt Soichi diese Entwicklung auch zum Teil auf die damals neue Verfügbarkeit von Vivian Westwood zurück und die damit einhergehende Punk-DIY-Philosophie. Das Magazin hatte damals auch selbst einen wesentlichen Einfluss auf die Streetwear-Mode und dokumentiert dabei sozusagen auch den eigenen Einfluss. Mit dem immer größeren Stellenwert des Internets nahm der des Magazins aber im Vergleich immer weiter ab. Die Druckausgabe von Fruits beendete Soichi 2017, aber mit der Begründung, es gäbe nicht mehr genug coole Kids auf den Straßen, um jeden Monat eine Ausgabe zu füllen. Mittlerweile gibt es die Magazine digital, online und erstmals auf Englisch zu sehen, was ich jedem nur stärkstens empfehlen kann, mal auszuchecken. Dazu kommt noch eine offizielle Instagram-Seite mit regelmäßigen neuen Bildern.
Scheinbar sind doch wieder einige coole Kids aufgetaucht.
Hier zeigt sich zwar der Sog der Marken und die Vermarktung von Individualität über Konsumgüter wieder, aber wer eine Weile in diesem Magazin geblättert hat und sich die schönen, teils recht intim erscheinenden Fotos von im Prinzip gewöhnlichen, aber durch ihre Kleidung außerordentlich besonderen jungen Leuten auf sich wirken, und ich meine wirklich wirken lässt, der kann nicht abstreiten, dass hier tatsächliche Kreativität und nicht blinder Konsum abgebildet wird. Die Tage, in denen eine Band kreiert wird, nur um T-Shirts zu verkaufen, sind mittlerweile vorbei. Diese Leute haben die Konzepte dieser Zeit zwar übernommen, aber auf ihre Art vollkommen neu weiterentwickelt. Wer versuchen würde, ihre Looks einfach nachzuahmen, anstelle sich für seine eigene Variante davon inspirieren zu lassen, der würde das Wesentliche übersehen und wäre wieder einmal nur ein Poser und ein antirevolutionäres, stinkgewöhnliches Konsumopfer. Aber so lange hat es ja eigentlich gar nicht gedauert, bis aus dem Punk neue Formen des Ausdrucks als Weiterentwicklung entstanden sind. Schon zur Zeit des Sex Pistols gab es die ersten Ableger von neuen kreativen Strömungen, die man zwar auf das Aufkommen des Punks zurückführen kann, die aber mit der Zeit einen ganz eigenen Sound und ganz eigene Mode entwickelt haben. Der Einfluss des Punks auf die Popkultur ist also nicht nur auf eine schlappe Gesellschaftskritik und Marketinggimmicks einer käuflichen revolutionären Haltung zurückzuführen.
Also die Pose...
sondern auch im Wesentlichen als eine Art Großvater von anderen mindestens genauso relevanten Nachfolgern zu sehen. Diese fallen dann unter den Sammelbegriff Postpunk oder kriegen bei genug Relevanz sogar ihre eigenen Bezeichnungen, wie es beispielsweise beim Gothic Rock passiert ist. Dadurch haben sie es geschafft, den ironischerweise engen Rahmen des Punks der 70er Jahre zu durchbrechen und auch dessen Widersprüchlichkeit zu entkommen, um mit der Zeit ein neues und eigenes Anti-Establishment aufzubauen. Einige Pioniere dieser Schwelle von Punk zu Post-Punk und dessen weitere Evolution waren sogar im direkten Dunstkreis der Sex Pistols, als Mitglieder des berüchtigten Bromley Contingents.
Die Bezeichnung Bromley Contingent wurde von Journalistin Caroline Kuhn geprägt, um eine Gruppe exzentrischer Teenager-Anhänger der Sex Pistols zu beschreiben.
Ein noch junger Billy Idol beispielsweise, den ihr wohl von diesem Song kennt.
Psst, sonst holt uns doch die GEMA. Teil dieser Gruppe waren auch die 17-jährige Susie Sue und ihr Freund Steven Severin. Susie wurde bekannt in der Londoner Clubszene vor allen Dingen für ihren Style, der starke Inspiration von Fetisch- und Bondage-Fashion nahm und revolutionierte später vor allen Dingen die Art von düsterem Look, die man heutzutage mit dem Begriff Gothic verbindet. Susie folgte dem DIY-Mindset der Punk-Szene und entschied sich dazu, mit Steven Severin eine eigene Band zu gründen. Bei ihrem ersten Gig im Jahr 1976 spielte übrigens auch Sid Vicious bzw. John Simon Ritchie, noch bevor er den Sex Pistols beitrat, das Schlagzeug. Dieser wurde jedoch einen Tag später verhaftet, nachdem er bei einem Auftritt der Band The Damned unter Substanzeinfluss und Wut den Leadsänger mit einem Bierkrug abgeworfen, verfehlt und durch die Scherben eine junge Frau im Publikum erblinden lassen hat.
Wahrscheinlich wurde er sogar deswegen bei den Sex Pistols gecastet.
Ihre erste Erscheinung in der Öffentlichkeit hatten Susie und Steven übrigens auch gemeinsam mit den Sex Pistols. In diesem ikonischen TV-Moment der 70er Jahre standen die beiden bei einem Interview neben der Band und sorgten mit einem schlüpfrigen Witz entgegen dem Interviewer Bill Grundy, was für das Primetime-Fernsehen der Zeit völlig daneben war, für Frontcover-Stories in diversen Zeitschriften und die Schlagzeile Susie's a Punk Shocker. Dieser Moment hatte großen Einfluss auf die Karriere der Sex Pistols und sorgte noch weiter dafür, dass Susie Sue sich durch ihre Exzentrik einen Namen in der Öffentlichkeit machte. Sich sehr bewusst über die Presse rund um die Sex Pistols und nun auch sich selbst, entschied Susie sich dazu, sich von der Band zu distanzieren und stattdessen den Fokus auf ihre eigene Band, Susie and the Banshees, zu legen.
Kannst du so machen oder so?
So, nicht selber runter.
Okay, aber auf eins dann.
Was geht?
Wenn du die Faust machst, ja. Okay.
Okay, also... Ja.
Was geht?
Punk.
Okay. Ja, wenn du die Faust.
Ja, sorry, ich hab's verkackt.
Okay.
Uni-Radio. Uni-Radio Konstanz.
Inspiriert von diesem Beitrag habe ich mir dann tatsächlich mal dieses Fruits Magazine angeguckt. Aktuell gibt es auf Instagram, der Tag heißt @fruitsmag. Und ich hatte sehr viel Spaß, durch die ganzen Bilder durchzuscrollen. Und anscheinend, wie Julia gesagt hat, gibt's doch wieder sehr viele cool Kids on the block. Die Mode war sehr bunt, sehr ausgefallen, sehr exzessiv, maximalistisch und ich fand es sehr schön, das mal zu sehen, weil vor allem, glaube ich, hier auch nicht so viele Leute sich was trauen. Und ich finde es schön, wenn man sich in der Fashion ausleben kann, sich damit zu experimentieren und einfach mal neue Sachen ausprobieren kann.
Ja, ich wünschte, ich könnte es auch. Ich habe auch so festgestellt, unterbewusst macht man so viele Trends mit, von denen man sich gar nicht bewusst ist, dass man sie mitmacht. Also ich hatte eine Phase jetzt, wo ich super viel Rot und Braun getragen habe und dann ist mir aufgefallen, hey, das war übrigens gerade im Trend. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich würde eigentlich gern auch mehr experimentieren oder aus mir rauskommen. Mhm. Aber das ist natürlich immer ein Statement. Wenn man irgendwas trägt, was nicht jeder trägt, dann sehen das viel mehr Menschen, weil es auffällt. Und dann muss man damit auch confident sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Vorsatz für 2026.
Mehr Selbstbewusstsein.
Ja, in Mode auf jeden Fall.
Mode oder generell.
Ja, ich glaube, damit beenden wir unseren Beitrag. Ich glaube, was nehmen wir daraus mit? Kunst, gute Vorsätze und peppige Mode.
Genau, das fasst das Ganze, glaube ich, ziemlich gut zusammen.
Und damit lässt sich doch die schwierige Klausurenphase auf jeden Fall auch überstehen. Mit einem guten Fit und bisschen Gekritzel und Gekratzel, wenn man so am Schreibtisch sitzt.
Genau, wir wünschen euch ganz viel Durchhaltevermögen. Wir schaffen das alle und wir hören uns in der nächsten Folge.
Und das ist dann auch die letzte für dieses Semester. Also eine gute Zeit euch.
Tschüss.
Bye, bye.
Uniradio Konstanz.